Stuhl frei. Nimm Platz. Die Einrichtungsbranche zu Gast bei Agentur Öse.
So, hallo und herzlich willkommen zu Stuhlfrei, nimm Platz, die Einrichtungsbranche zu Gast bei Agentur Öse. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast aus Köln, der liebe Marc vom Berg vom Designdirektive. Herzlich willkommen, Marc. Schön, dass du da bist.
Dankeschön. Schön, dass du bei uns bist.
Ja, ich habe mich beeilt. Gerade noch irgendwie in Hamburg gewesen bei Donkey. Und jetzt sitzen wir hier in Köln, Ehrenfeld. Yes. Was hat dich denn hierhin verschlagen?
Boah, viel Glück. Über eBay Kleinanzeigen eine richtig gute Halle gefunden. Und jetzt auf 1.500 Quadratmeter ausgeweitet und darüber hinaus noch die Möglichkeit weiter zu wachsen hier vor Ort und eine richtig schöne 50er Jahre Baute bewohnt. Genau, und jetzt sind wir hier und geben unser Bestes.
Ja, ihr seid ja entstanden eigentlich aus einer Unternehmung, die nannte sich die Möbelkiste.
Korrekt.
Ist das richtig?
Das ist richtig. Ja, im Großen und Ganzen war das nicht mein Plan. Ich habe Sport studiert, als Sporttherapeut gearbeitet und bin durch eine Schnapsidee mit einem alten Gesellschafter, aber eigentlich guten Freund, auf alte Möbel gekommen, weil wir irgendwie in unserem Beruf nicht so glücklich waren und einfach was machen wollten, was in irgendeiner Weise einen Sinn hat.
So, wir haben an der Stelle direkt mal fragen, wenn du Sport studiert hast, warst du in irgendeiner Sportart auch gut oder hast du dich einfach nur der Geisteswissenschaft hingegeben?
Ich würde sagen, ich war ganz gut im Fußball, aber es hat leider jetzt nicht für die WM gereicht, die jetzt vor der Tür steht.
Nicht mal für den FC.
Nicht mal für den FC. Genau, und dementsprechend habe ich dann die, ich konnte eine Sache gut, dachte ich zu dem Moment, und das war Sport. Und aus dem Grund habe ich Sport studiert, weil ich mich quasi mein ganzes Leben lang immer mit meiner Fußballkarriere auseinandergesetzt habe. Ist gescheitert. Genau, und dann habe ich mich der Kreativbranche gewidmet. Wir haben Festivals gemacht und alles Mögliche, hatten in so einem Kollektiv so eine große Halle, wo wir uns erprobt haben. Da sind auch ganz viele Werte, glaube ich, entstanden, die bei uns im Unternehmen heute wichtig sind. So voneinander lernen, Sachen ausprobieren, auf die Fresse gehen. Und ja, dann ist so die Möbelkiste entstanden, weil meine Mom ganz lange einen Recyclehof in Belgien geleitet hat, wo ganz viele Möbel, die wir hier in Köln kaufen würden, als Abfallprodukt im Endeffekt quasi weggeschmissen wurden. Die habe ich mit nach Köln genommen. Mein Kollege hatte so ein bisschen handwerkliche Begabung. Wir hatten eben diese Halle, wo wir dann gearbeitet haben, und so ist die Möbelkiste entstanden. Und da haben wir einfach von Anfang an versucht, das politisch aufzuziehen. Wir haben gedacht, so, ey, wie können wir uns abheben von der Konkurrenz, und haben im Endeffekt gegen die Wegwerfkultur gearbeitet und sind damit durch die, von den Tagesthemen über die Zeit, Handelsblatt, ich glaube, alle großen Medien waren wir drin, weil wir natürlich auch irgendwo eine Story verpacken konnten. Und unsere Designdirektive heute ist im Großen und Ganzen das, was wir früher im Kleinen gemacht haben. Deswegen ist die Möbelkiste uns auch sehr wichtig. Und wir machen heute das, was wir im Kleinen mit der Möbelkiste für Privatleute gemacht haben, heute für Großunternehmen.
Ja, ich bin ja, wie du weißt, der nicht selbsternannte, aber der ernannte Nachhaltigkeitsbeauftragte der Einrichtungsbranche.
Okay.
Und deswegen, es war ein absoluter Wunsch für mich, dass wir hier so zügig wie möglich zusammen den Podcast machen, weil ich das jetzt hier auch seit einem Jahr verfolge, was ihr hier so treibt, und man das aber auch alles noch nicht so richtig greifen kann. Also wir haben ja auch schon tolle Sachen zusammen gemacht. Ja? Also ich kam eines Tages an, ich weiß gar nicht warum. Ja? LinkedIn.
Ja, wir haben gesprochen über LinkedIn und dann meinst du, du kommst mal vorbei.
So viel zu dem Thema, LinkedIn bringt nichts. Ja? Also beste Erfahrung. Ja.
Voll.
Und in unserem ersten Termin, um das dann mal eben schnell abzufrühstücken. In unserem ersten Termin haben wir uns dann entschieden, können wir fliegen zusammen nach Belgrad zu Nordtisch, gucken uns das auch noch an. Ja. Also wir haben, ich glaube, bis heute so eine ganz minimale Geschäftsbeziehung, die auf einer gewissen auf einer Firma beruht.
Gemeinsame Interessen, Chiwap Chichi.
Und wir haben, das ist unser größtes Interesse, ja, wir essen gerne Chiwape. Und ja, und dann war ich letztens zum Opening hier, das war dann, da wurde quasi dieses ganze Areal hier eingeweiht. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin da wirklich brennend dran interessiert. Auf dem Branchengipfel waren wir dann auch plötzlich wieder. Mhm. Ja, also in letzter Zeit hängen wir sehr viel aufeinander. Ist wunderschön, das zu sehen, ja, was so entstehen kann über LinkedIn, ja, an der Stelle nochmal. Und muss sagen, jetzt gehen wir nämlich voll rein hier in das Thema. Wenn man hier in die Ausstellung kommt, also die, die jetzt bei YouTube sind, die sehen hier gerade ein Bild und einen Hocker. Ein Barhocker im Background und ein kleiner Regalboden. Wir sitzen an einem großen.
Genau, aber der Regalboden zum Beispiel ist zum Beispiel so ein bisschen auch natürlich ein ganz kleines Piece und auch einfach nur so ein kleiner Prototypen-Typ aus einem Uni-Projekt von einem unserer Mitarbeiter. Zeigt aber im Endeffekt genau das, was wir machen wollen. Wir wollen Dinge aus Rückbauprojekten ernten, nennen wir das, Urban Mining, und schauen, was man daraus sozusagen anderes machen kann, als es einfach wegzuschmeißen. Dinge neu denken, uns ja im Endeffekt mit ja akuten Problemen auseinandersetzen und das aber nicht so mit dem Finger, weil so Nachhaltigkeit tut ja schon manchmal so ein bisschen weh, wenn man darüber spricht. Und wir sind der Meinung, dass es erstens, wenn man es richtig macht, für den Kunden kostengünstiger ist. Und zweitens wollen wir in irgendeiner Weise diese ganze Nachhaltigkeitsbubble wieder fancy machen, weil heutzutage bezahlt da keiner für. Aus dem Grund ist halt eben, was ich gesagt habe, wichtig, dass wir dieses wirtschaftliche Thema lösen. Und zweitens ist es einfach so, dass wir ja nachhaltige Produkte ja ins Leben rufen oder nachhaltige Produkte fördern, die einfach besser sind als konventionelle. Und das ist so der Kern hierfür. Die alten Bleche kommen aus einem Rückbauprojekt, was wir begleitet haben, aus München, aus der Commerzbankzentrale, wo wir im Endeffekt ja den Kunden dabei unterstützt haben, so viele Ressourcen wie möglich eben nicht wegzuschmeißen. Mhm. Nicht aus einem idealistischen Grund, sondern um einfach Müllkosten zu reduzieren. Und haben dann uns einfach gewisse Materialien rausgepickt, wo wir kleine ja Items draus gebaut haben, deswegen so ein kleines Regal, um einfach zu zeigen, so ey, so kann sowas aussehen. Heutzutage arbeiten wir zum Beispiel für die Kölner Verkehrsbetriebe und bauen deren ja Kassenautomaten um und bauen sozusagen daraus für deren Meetingräume ja Raumdisplays. Und das zeigt im Endeffekt, dass es einfach Ressourcen gibt, wenn man sie einfach mit Kreativität ja angeht, dass sie halt auch andere Nutzen haben können als der vorherige.
So, da steigen wir jetzt voll ein. Ich wollte nur noch erwähnen, also hier hinter sind ja die besagten 1000 Quadratmeter oder 1500, wo wir diverse Pieces aus der Vergangenheit sehen. Also für alle die, die mal irgendwie irgendwo zwischen den 20ern bis in die 80er, 90er Designstücke sehen wollen, ja, die benutzt wurden und hier dann auch wieder aufgearbeitet werden. Es ist eine fantastische Ausstellung. Zudem ist in dem ganzen Gebäude gibt es noch so, ich würde mal sagen, so Coworking Spaces, wo jetzt eine Künstlerin sitzt. Was haben wir noch im Haus hier?
Wir haben Architekten im Haus, Stadtentwicklungsbüros, GrafikerInnen, KünstlerInnen. Also wir haben halt einfach geguckt, dass wir die Sachen, die wir heute noch nicht bewirtschaften können, ja, sozusagen so füllen, dass sie irgendwie sich gegenseitig befruchten, habe ich eben gesagt. Skillsharing ist hier so ein Riesenthema. Und die sitzen dann sozusagen oben neben unseren Offices.
Genau, genau. Sehr gut. So, jetzt können wir einsteigen. Hätten wir das schon mal.
Ja.
Die Pflicht ist erledigt. Jetzt können wir zur Kür kommen. So, Designdirektive. Seit 2023.
Korrekt.
Irgendwo in der Corona-Zeit geboren. Die Idee oder wie ist da so das Streben gewesen?
Also wir haben halt mit der Möbelkiste das erste große Projekt umgesetzt, wo wir eine Shopping Mall eingerichtet haben mit 6.500 Vintage Pieces und haben so gedacht, so ey krass, das kann man auch groß denken. Und mein Geschäftspartner ist gelernter Schreiner.
Grüße gehen raus an Levin, ja.
Der ist oben arbeiten.
Der arbeitet ja. Immer, der ist nicht mit in Belgrad. Der ist,
genau, der arbeitet immer dann, wenn ich laber. Und haben dann einfach gedacht, so, yo, da kann man irgendwie was Größeres draus bauen. Und dann haben wir gedacht, okay, wir brauchen eigentlich was irgendwie nicht nach Kiste sich anhört, sondern wir brauchen eigentlich eine Agentur, die sozusagen Einrichtungen macht. Das war der ursprüngliche Gedanke, die im Endeffekt plant, Dinge umsetzt. Und dann sind wir mit so ein paar, ja, aus so Zufällen in so eine Rückbauschiene geworfen worden, aus ein bisschen Glück. Und dann hat sich dann daraus immer mehr entwickelt. Und jetzt haben wir so drei große Geschäftsfelder. Das ist der Rückbau, einmal der Handel mit Vintage, aber auch mit neuen Sachen und eben mit Sekundärrohstoffen. Also wir verkaufen auch heute irgendwie Beton an große Aktiengesellschaften, die Straßen bauen. Und eben die Einrichtung. Und mit der Einrichtung bauen wir sozusagen zirkuläre Projekte, die wir als Leuchtturmprojekte nutzen. Also wir bauen gerade eine Klinik in Berlin mit einem Reuse-Ansatz, aber auch aus neuen Sachen. Wir versuchen immer, dieses Zirkuläre als trojanisches Pferd zu verwenden, um in die Projekte reinzukommen. Und all das, was dann nicht mehr zirkulär funktioniert, richten wir dann mit gezielten Herstellern neu ein.
Wie kommt ihr daran? So Ausschreibungen, Empfehlungen oder wie ist das?
Alles Mögliche. Also also das Projekt jetzt in Berlin haben wir über einen Ausflug. Deswegen finde ich solche Ausflüge nach Belgrad ja auch immer wichtig. Kann ich nur immer jedem sagen.
Da können wir auch ein bisschen reuse und
ja,
da können wir auch loszirkulieren.
Ja, es geht sich meistens einfach um Begegnungen, um Menschen, um irgendwie Stories und um die Tatsache, dass man halt sich nicht immer zu sehr auf seinen Bereich fokussieren sollte, sondern im Endeffekt einfach ja offen für alles sein und dann ergibt sich die eine oder andere Sache. Und da war es halt so, dass wir in Valencia ein Architekturbüro aus der Schweiz kennengelernt haben, weil wir bei einem Partner, André World, von uns dann eingeladen waren. Und da haben sich halt in Gesprächen einfach dieses gemeinsame Ziel, okay, zirkulär zu arbeiten. Wir sprechen heute auch mit Vitra, mit André World, mit anderen großen Herstellern, die sich auch eben immer mehr diese zirkuläre Geschichte auf die Fahne schreiben. Und die hatten dann einfach, das Architekturbüro hatte Bock, ja, mit uns zu arbeiten, weil sie halt einfach in diese zirkuläre Richtung gehen wollen. Und jetzt bauen wir halt, wie gesagt, mit denen zusammen eine Klinik, beziehungsweise erstmal zwei Praxen, das ist sozusagen so ein Verbund aus verschiedenen Kieferorthopäden, und versuchen, so gut es geht, mit Materialien, nicht mit Möbeln, sondern mit Materialien zu arbeiten, die irgendwo schon mal in Verwendung waren. Okay. Aber im High-End-Bereich. Also wir lassen die Leute nicht wissen, dass es Reuse ist, weil das ist der Key. Weil besonders in Deutschland so dieses Reuse oder Secondhand auch noch eher negativ konnotiert ist. Und wir zeigen im Endeffekt, indem wir sagen, okay, High-End, oder? Und auf jeden Fall. Und dann sagen wir, ja, wir haben im Endeffekt den Edelstahl aus einer Bundesbank gerettet und nicht neu gekauft. Und dann denken die Leute, ja krass, das funktioniert dann doch. So versuchen wir jetzt so immer weiter zu wachsen.
Ja, ihr habt viel vor. Ich sehe das hier. Immer wenn ich hier hinkomme, ist irgendwas passiert und große Veränderungen am Standort und Wahnsinn. Nee, aber jetzt gibt ja auch viele Zuhörer, die jetzt gar nicht so in diesem ganzen zirkulären Thema drin sind. Ja. Ich sage immer, ich freue mich immer, weißt du, ich sehe PV-Anlagen draußen, ich sehe Insektentankstellen, das Ganze, alles, was so ein Thema Nachhaltigkeit. Jetzt sind wir natürlich hier in der absoluten, im absoluten Nachhaltigkeitswahnsinn, ja. Also, jetzt nochmal ganz, ganz blöd gefragt. Also, wir haben jetzt ein altes Gebäude, da stehen Möbel drin, okay, die kann man rausräumen, verstehen wir alle soweit, ja. Jetzt gibt es da vielleicht Raumtrenner oder sowas, die aus Metall sind. Mhm. Ja? Wäre ein Thema, wo ihr sagt, jo, das räumen wir ab. Wie läuft denn das eigentlich? Also ich meine, seid ihr, Levin und du, ihr seid ständig draußen und seid nur am Einsammeln oder brecht da die Wände raus und so weiter. Wie muss man sich das dann mal so von Grund auf vorstellen?
Von Grund auf vorstellen ist es eben genau nicht so. Also wir arbeiten mit Rückbauunternehmen zusammen, weil die Rückbauunternehmen einfach, wie die ganze Baubranche, einfach die große Herausforderung haben, dass die Ressourcen, die sie auch entsorgen müssen, immer teurer werden. Wir sind halt durch so ein großes Projekt damals mit der Barmer Versicherung auf ein Rückbauunternehmen gekommen, wo wir Möbel entsorgt haben, beziehungsweise wir sind für die Entsorgung der Möbel bezahlt worden und haben dann aber gedacht, okay, wir schmeißen das jetzt nicht weg, sondern versuchen das noch zu vertreiben, obwohl das halt eigentlich augenscheinlich Möbel waren, die keinen Wert mehr hatten. Haben sie dann im großen Stil an Aktienunternehmen, die von der Flut betroffen waren, verkauft. Und zusätzlich haben wir den Rest an karitative Zwecke gespendet und haben dann ja eine beachtliche Summe Geld für die Entsorgung bekommen, weil Müllkosten geschätzt wurden und haben im Endeffekt gar keine Müllkosten verwendet, sondern haben sogar noch Erlös erzielt, also doppelte Wertschöpfung. Links für die Entsorgung Geld bekommen, rechts quasi sogar noch Geld für die Ressource bekommen. Und dann ist das Rückbauunternehmen auf uns zu und meinte so, ey, das haben wir noch nie gesehen. Wir haben ganz viel Ressourcen, das geht bis zum Abbruchbeton. Und wir brauchen alternative Stoffströme. Habt ihr Lust, unser erweiterter Handelsarm für Bauteile, Ressourcen zu werden? Und jetzt arbeiten wir für Rückbauunternehmen ganz eng mit dem Stoffstrommanager zusammen und suchen pragmatische Lösungen für Dinge, die eigentlich auf der Deponie landen. Und das beginnt im Endeffekt, wie gesagt, beim Abbruch. Also wenn, sage ich jetzt mal, ein großes Objekt abgerissen wird, sind da ganz viele Abbrüche, und das braucht zum Beispiel die Straßenindustrie, um neue Straßen zu bauen. Die brauchen aber verlässliche Partner, also die Straßenindustrie, wo sie das dann quasi auch logistisch auf ihre Baustelle bekommen. Gleichzeitig Doppelbodenplatten ist immer so ein gutes Beispiel. Das sind Calciumsulfatplatten, die eigentlich in den Bauschutt gehen. Es gibt aber heute, wie Lindner, schon Hersteller, die die Sachen zurücknehmen. Und wir werden im Endeffekt an den reduzierten Müllkosten beteiligt, wenn zum Beispiel unser großer Partner ist Knepper aus Lippstadt, wenn die 100.000 Euro sozusagen an Müllkosten sparen, werden wir, ist gestaffelt, aber man kann so ungefähr sagen, 50% daran beteiligt, was wir durch unsere Arbeit ersparen. Mhm. Und gleichzeitig haben wir natürlich ganz viele Produkte, Alufenster, Doppelbodenplatten, Möbel, alles, was in Großobjekten steht und verbaut ist, die wir verkaufen können. Und im Moment gibt es fast keine Konkurrenz, und das macht das Geschäft gerade so interessant. Wie zum Beispiel, wir haben gerade ein Projekt, wo wir ISO-Paneele, also Leichtbauhallen, sind ja alle aus diesen ISO-Leichtbaupaneelen. Und da haben wir jetzt Abnehmer gefunden, die sogar kaufen. Und sonst kostet halt die Entsorgung dieser ISO-Paneele zwischen 250 und 750 Euro die Tonne. Und zwischen Müllkosten und Erlös bekommen wir halt dann sozusagen eine Provision.
Ja, mega, mega. Jetzt macht ihr das natürlich im großen Stil, deutschlandweit oder europaweit, genau. Was sind die nächsten großen Schritte? Also ich meine, ihr scheint ja in die Unendlichkeit zu wachsen.
Ja, ich bin da immer mit vorsichtig. Also wir haben schon gesagt, dass wir einfach, Levin und ich haben einfach große Ansprüche. Wir haben einfach Bock. Ich glaube, darum geht's. Wir haben einfach richtig Bock, was zu machen, was irgendeinen Sinn hat. Und es hat einfach Sinn, Ressourcen zu sparen und Müll zu sparen. Und wir haben jetzt einfach gesagt, wir greifen nach den Sternen, und alle das, was halt klappt, klappt, und was nicht klappt, klappt, ist okay, so. Und unsere größte Errungenschaft ist eine Partnerschaft mit Madasta. Madasta ist im Endeffekt eine große Software-Plattform, die im Endeffekt diese ganzen, also Madasta kommt von Materialkataster, und die haben extrem viel Ressource auf ihrer Plattform, die heißt es jetzt zu vertreiben, und das öffnet uns sozusagen jetzt die Türen für Ressourcen aus sieben Ländern. Mhm. Weil im Moment ist einfach das große Problem, dass für den Planer und den Architekten es viel zu schwer ist, an diese Sekundärrohstoffe zu kommen. Mhm. Weil der ist es gewöhnt, auf den Knopf zu drücken, und dann kommen halt x Ressourcen, Möbel, was auch immer, eben auf die Baustelle an dem und dem Tag. Und das ist bei Sekundärrohstoffen heute noch nicht so, beziehungsweise nur bedingt so. Und diesen Part wollen wir halt eben einnehmen, diese Schnittstelle zwischen Materialquelle und Materialbedarf. Mhm. Das ist ein großer Plan, beziehungsweise auch, denke ich, gerade der absolute Weg, weil wir auch die ein oder andere Förderung gerade bekommen, beziehungsweise noch nicht bekommen, aber da sieht es gerade ganz gut aus. Und gleichzeitig wollen wir unsere Einrichtungsschiene immer größer fahren. Wir sprechen gerade mit richtig, richtig großen Herstellern, die im Endeffekt auch in diese Circular Economy eben rein wollen. Mhm. Und da wollen wir im Endeffekt eben auch der Fachhändler von werden, weil diese Einrichtungen, die wir ja heute schon machen, wenn wir es schaffen, Großprojekte umzusetzen mit einem erheblichen Reuse-Ansatz, dann beweisen wir der Branche, dass es funktioniert. Mhm. Und wenn wir es sogar wirtschaftlicher oder gleich wirtschaftlich machen, weil wenn ja Projekte, also das würde ich sagen oder würde ich unterschreiben, wenn du ein Produkt hast, was nachhaltig ist und ein Produkt, was nicht nachhaltig ist, wenn das das Gleiche kostet, würdest du wahrscheinlich das Nachhaltige nehmen, schätze ich.
Ich bin da ein bisschen... voreingenommen, ja, natürlich.
Genau, und ich glaube, da geht es vielen so, weil wir alle wissen so ein bisschen, ja, die Welt ist am Arsch, beziehungsweise wir haben einfach grundlegende Probleme und wir wollen im Endeffekt einfach, was die Einrichtungen angeht, ja auch immer ja, größere Projekte machen. Wir machen sie meistens als GU, machen quasi von der Pike auf die komplette Baustelle. Und da gehen wir gerade auch ganz gut rein. Da ist Berlin natürlich ein riesengroßes Vorzeigeprojekt mit. Mhm. Gleichzeitig wollen wir halt auch immer mehr Ressourcen entdecken. Wir nennen das Bauteilkataster. Wir machen so Inventarisierung von Bestandsgebäuden. Nachhaltigkeitsberatung. Also wir sind ganz, ganz breit aufgestellt. Okay. Und sind aber auch nicht bereit, irgendeinen dieser Sektoren aufzugeben.
Ja, ich merke schon. Also ich denke, wir werden uns hier diverse Podcasts treffen und mal wieder so ein bisschen in die Einzelbereiche reingehen. Mhm. Habe ich gelesen bei euch 150 Möbelstücke gerettet, macht am Ende des Tages wie viel Liter Wasser aus?
Boah, das habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich glaube, wir haben im 2024er Jahr haben wir, glaube ich, so um die 2000, 3000 Möbelstücke gerettet. Das macht eine ganze Menge aus.
Ich hab's.
Und?
Wasserverschwendung vermieden.
Bei wie viel? Also hast du jetzt einen Report, einen Monatsreport genommen? Oder
ein Ich habe einfach nur das genommen, was ich bei euch gefunden habe. 138 Möbel. Dadurch konnte eingespart werden. 4,478 Kilogramm CO2 und 238,630 Liter.
Sag mal. Genau. Ja, im Endeffekt sind diese ganzen Zahlen mit Einsparungen und so eigentlich für mich gar nicht so wichtig, weil es geht sich wirklich darum bei mir so, okay, wenn wir schaffen, diesen Stuhl, der sozusagen noch ein Stuhl ist, eben wieder zu verwenden, dann muss ein Stuhl weniger produziert werden, das ist mir viel, viel, viel wichtiger.
Aber du musst manchmal den Leuten halt auch leider solche Bilder wie Wasser oder irgendwas vorhalten.
Und da arbeiten wir mit der RWTH Aachen zusammen, die uns diese Zahlen liefert. Wir sind gerade auch in einem Förderprogramm mit einem der Institute, ICOM heißt das, wo wir im Endeffekt, wir wollen ja fundierte Zahlen dann auch liefern, und nicht eben per ChatGPT dann so, das ist es. Und da versuchen wir halt mit der RWTH Aachen fundierte Zahlen zu erreichen, weil langfristig hat das ja auch für Großunternehmen, sage ich jetzt mal, einen positiven Einfluss auf deren ESG oder CSRD-Geschichten, weil die Leute, die heute sozusagen es schaffen, in irgendeiner Weise Ressourcen zu sparen durch ihr Handeln, die profitieren davon und deswegen jetzt im Moment noch in einem relativ kleinen Rahmen diese Reports. Die sind im Moment, wir haben so ein bisschen aus dem Tagesgeschäft rausgenommen, machen wir das nur noch projektbasiert, weil die Zahlen dann wirklich verwendet werden beim Unternehmen.
Mhm. Ein Freund von mir, der ist irgendwie bei Global Manager bei Hayworth und der sagte, dass auch viele Unternehmen, die quasi neu bauen oder was auch immer, dass die einen riesigen Anteil an Refurbish, Reuse-Geschichten schon auch in der Ausschreibung mit drin haben.
Genau. Das ist also besonders ein Phänomen in Holland. Die sagen ja, okay, ein bestimmter Reuse-Ansatz muss sozusagen in die Einrichtung fließen, um überhaupt das Projekt zu bekommen. Mhm. Und das ist ja genau unser Ansatz. Wir wollen gar nicht. Ich bin ein absoluter Ästhet und ich habe richtig Bock auf neue Produkte. Produkte, die halt mit Sinn und Verstand produziert wurden, finde ich einfach geil. Und wir sind der Meinung, dass ein bestimmter Ansatz oder ein Teil Reuse sein soll, weil es vielleicht auch günstiger ist. Und der Rest, weil wir können einfach keine Objekte Patchwork einrichten, das ist uns bewusst. Aber wenn wir wirklich einen Teil Reuse einsetzen, deswegen ist jetzt in Berlin so, die ganzen Möbel, die wir einsetzen, sind neu, aber die Materialien, die wir verwenden, die sozusagen nochmal vom Schreiner bearbeitet werden, sind halt Reuse. Wie zum Beispiel, wir haben von Andre World, übelst geil, wir haben eine große Partnerschaft jetzt mit denen geschlossen.
Beste Grüße gehen raus, ne?
An Olaf.
Olaf hier, Mann. Der Podcast, wo immer alle gegrüßt werden an der Stelle. Red du weiter, ich hole mir mal ein Wasser, wir machen das einfach live.
Ja. Nehmen wir auch eins mit. Nee, genau. Und wir haben jetzt die Partnerschaft mit Andre World geschlossen, dass quasi alle Tischplatten, die in irgendeiner Weise ins Werk zurück müssen, weil sie beschädigt wurden beim Transport, eben nicht ins Werk gehen und da dann meistens, also die werden ja dann auf ja mit hohem Aufwand entweder ja neu produziert oder so bearbeitet, dass da halt einfach ja eigentlich eine Neuproduktion hintersteht oder sogar entsorgt. Wir bekommen die mittlerweile, produzieren entweder für Andre World im Endeffekt neue Möbel da draus oder verwenden diese Werkstoffe. Wir haben hier zum Beispiel einen Konferenztisch, 10 Meter, der im Endeffekt vom Kunden zurück muss. Der hat eine kleine Ecke am Transport bekommen und wir kriegen dann die Ressource und bauen dann in unseren Projekten Oberflächen da draus aus einem neuen Werkstoff eigentlich, der aber... Weil Abfall, was ist Abfall? Das ist ja eigentlich nicht geregelt. Abfall ist eigentlich das, was die Leute nicht mehr haben wollen. Und wenn eine neue Platte einen Catch hat, dann ist das Abfall. Also so doll gesagt, überspitzt gesagt. Und da schließen wir immer mehr Partnerschaften mit einfach Unternehmen, die es verstanden haben, die einfach denken so, ey, wir können einfach nicht mehr so weitermachen. Und ja, so sieht das im Endeffekt in der Praxis dann aus.
Krass. Ich meine, viele meiner Kunden und Partner sind ja Einrichtungshäuser. Da wird oftmals dann auch durchaus mal Material mitgenommen. Aber das, was da so an Wohnmöbeln und so weiter am Start ist, wird ja sehr häufig dann in die Presse geworfen und verschwindet dann.
Voll.
Für alle Ewigkeiten. Ja.
Ja, sau schade eigentlich, ne? Also ich verstehe aber auch, warum das so ist, ne? So ist es ja nicht. Ich will die Leute auch gar nicht judgen und das ist auch wirklich eine der wichtigsten Aufgaben von uns. Ich habe jetzt auf dem Inside-Branchentreffen mit mehreren Leuten aus Häusern gesprochen. Die meinten so, ey, kannst du die Lösung sein für, wir müssen ja immer die neueste Kollektion zeigen. Was passiert denn mit den Sachen, die nicht abverkauft wurden? Die haben ja auch eben das große Problem und kriegen die Sachen einfach nicht weg. Und das grundlegende Problem, es gibt einfach viel zu viel. Und es kommt viel zu viel auch einfach nach. Aber ja, in irgendeiner Weise muss sich das ja irgendwie mal irgendwann lösen, weil die Sachen einfach immer alle wegzuschmeißen, also macht ja gar keinen Sinn. So. Und
Sinn nicht, aber die Welt ist, wie sie ist, ja.
Die Welt ist, wie sie ist, ja.
Ich habe gestern irgendwie gesehen, hat einer eine Küche gekauft bei Temu.
Bei Temu gibt es mittlerweile Küchen, das weiß ich gar nicht.
Das ist absolut der Untergang, ja. Für 400 Euro eine Küche, ohne Elektrogeräte allerdings.
Ne? Ach Gott sei Dank, das wäre auch noch schöner gewesen.
Und die Tischplatte haben sie sich auch noch selber geholt. Ja. Kann ich nur sagen, also da hört es einfach auch bei mir komplett auf. Ne? Ich meine, sah auch unfassbar beschissen aus, ne, das Ding.
Gott sei Dank.
Aber, ja gut. Wenn da mal einer drauf kommt, wie es auszusehen, wie es aussehen könnte, ja. Cool. Naja, aber es gibt mir echt alles zu denken, dieser ganze Konsum. Das ist schwierig. Aber hättest du einen guten Tipp? Jetzt mal so, wir befinden uns jetzt bei einem kleinen Einrichter oder so. Ja. Der nimmt dann gerne mal was mit und klopft es dann weg. Hast du irgendwelche Ideen, Ansätze, wo du sagst, hey, keine Ahnung. Es ist auch immer, naja, ihr seid darauf spezialisiert. Andere sind jetzt das nicht, haben gar keine Flächen, werden das Zeug nicht los, haben keine Frequenz, haben keine Absatzkanäle in irgendeiner Form. Ja. Ihr seid jetzt mit großen Firmen zugange. Ja, ihr habt Visionen, Ideen und ihr habt auch Fläche. Ja, die haben alles, nur keine Fläche im Lager, wo man sagen könnte, okay, wir machen so ein Thema auf. Ich weiß, dass Nils Kramer aus Berlin ein Thema für Vintage-Möbel in der Vergangenheit schon mal kreiert hat. Da freue ich mich auch sehr drauf, wenn das Projekt dann zum Tragen kommt. Nur was, weiß ich nicht, gib mal eine Idee, gib mal einen Ansatz, was, du kommst raus, bist da irgendwie bei den Leuten, bei dem Endkunden, steht irgendwas rum. Naja, die Mühe macht sich keiner, die Monteure bezahlt keiner dafür, dass die irgendwas aufarbeiten oder so.
Was, ja, also was mir ganz wichtig ist, ich weiß, dass wir halt auch nicht die Welt verbessern werden mit unserer Arbeit. Ne? Ich meine, wir haben uns für eine Nische entschieden. Ich glaube, das ist auch unser Asset. Das ist unser Glück, dass wir sozusagen deswegen eben auch die Ideen haben und so ein bisschen auch so eine gewisse Vorreiterrolle einnehmen können. Aber wenn ich einen Tipp sagen könnte, ist es in irgendeiner Weise, das habe ich immer schon so gemacht, versuchen irgendwas anders zu machen als die anderen und irgendwie für Erlebnisse schaffen. So, die Leute sind ja heutzutage einfach abgestumpft und du musst die Leute wieder, du musst denen Sinn geben, aus der Tür zu gehen und bei dir als ins Einrichtungshaus zu kommen. Und diese normale Produktpräsentation würde mich jetzt persönlich, wir werden sagen, funktioniert nicht mehr, funktioniert bestimmt für viele, aber würde mich nicht mehr als Markt jetzt also reizen. Und deswegen würde ich immer sagen, so mein Tipp ist, in irgendeiner Weise wirklich sich Gedanken zu machen, was will der Kunde und was will der Mensch von heute und warum sollte der zu dir kommen und nicht ins Internet gehen.
Also ich meine, es ist ja durchaus legitim, mal so ein Sideboard in Kirsche irgendwie aus den 60er, 70er Jahren. Ne? Das kann man ja unfassbar schön in den Haushalt oder in die Küche oder wo auch immer integrieren.
Ja.
Ja? Also mehr Style geht ja gar nicht. Ne?
Ja, wir versuchen das halt zu kombinieren. Wir denken halt Räume so, dass wir sagen, wir haben jetzt gerade eine Versicherung eingerichtet, auch mit vielen Neuprodukten, aber auch mit Vintage-Produkten. Wenn du ein Highlight-Piece hast, was irgendwie im Kopf bleibt, dann hast du einen Raum geschaffen, der anders ist als jeder andere. Ich meine, guck dir alle Räume an. Die sehen ja mittlerweile alle gleich aus. Und wir sind der Meinung, junge Leute damit zu integrieren. Wir arbeiten ganz viel mit jungen Künstlern zusammen. Das ist halt auch so ein Tipp. Das kann, glaube ich, jeder Mensch machen, ob der in Trier wohnt oder auf dem Land oder in Berlin. Wenn man die Leute, die dort, wenn du hier reinkommst, das Erste, was du machst, ist zu Marlene oben zu gehen, ins Atelier. Und solche Leute muss man auch supporten.
Ich bin Fan.
Absolut, du bist Fan. Deswegen ja, willst
also, ich sag mal, mehr Likes bei Instagram
und
kriegt nur Aileen.
Genau. Und das versuchen wir halt eben auch. Die Sachen, die an die Wand gehen, das ist ausschließlich sind das Leute, die einfach unserer Meinung nach coolen Kram machen, die wir supporten wollen. Und es gibt ja nichts Besseres, dann für so einen jungen Künstler in einer Versicherung zu hängen mit drei Bildern. Weil das sieht man nirgendwo, weil die sind halt in ihrer Bubble und gleichzeitig versuchen wir mit jungen Designstudios zu arbeiten, die Produkte machen. Deswegen haben wir ja noch die Ming Boot, das ist sozusagen eine E-Commerce-Plattform für neue Produkte, die wir aber nach so Nachhaltigkeitsthemen, das ist aber auch immer so, will ich vorsichtig mit sein, aber wir kuratieren die danach. Wir nennen das so, Zukunft braucht Dinge, die bleiben dürfen. Wir kuratieren das nach wirklich einem Sinn und Verstand in der Produktion, nach Lokalität, nach einfach so ein bisschen, ja, kein Verbundstoff, Sachen irgendwie, also versuchen das halt einfach so zu kuratieren, dass es halt einfach Produkte sind, die wir ja mit unserem Nachhaltigkeitsstandard auch in unsere Projekte integrieren. Und dann entsteht halt einfach ein Raum, der, sage ich jetzt mal, besonders ist. Und das ist uns irgendwie wichtig. Und deswegen ist so ein Vintage-Produkt in so einer Objekteinrichtung für uns dann auch wichtig. Aber bei uns gibt es keine Objekteinrichtung, die only aus ja, Vintage besteht, weil wir eben nicht der normale, also hör mir auf mit Vintage-Händler, das bin ich nicht. Ich verkaufe einfach Second-Hand-Produkte oder Reuse-Produkte, Punkt. Auch diese ganzen Sachen, wo wir hier drauf sitzen, das ist Mass Production, du sitzt auf einem Intradition-Stuhl, das sind halt Sachen, die von der Messe kommen und nicht mehr als Neuware ja, verkauft werden kann. Und wenn jetzt aber ein Kunde den Stuhl geil findet in Reuse, dann verbraucht aber drei, dann kriegt er einen Reuse und zwei neue. Und dann hat er einen Stuhl sozusagen viel günstiger bekommen, hat ein bisschen Geld gespart.
Ja.
Und das ist so ein bisschen der pragmatische Ansatz.
So einfach kann das sein, das Leben, ne?
Ja, so einfach versuchen wir zumindest, das zu denken.
Genau. Hören wir dich mit einem großen Vortrag auf dem Feel Good Furniture Festival in 27 eigentlich?
Ja, also ich erprobe mich gerade auf immer größer. Ich habe jetzt nächsten Monat 2 Vorträge für Vitra. Dann nächstes Jahr bei dir auf jeden Fall. Super gerne.
Und Marc. Ja.
Auf jeden Fall. Da ist das wahrscheinlich auch nochmal gereift. Also bei uns passiert gerade richtig viel. Kommen nächsten Monat 3 neue Leute dazu. Ich glaube, dann hat sich auch wieder so einiges geschärft.
Wahnsinn. Okay. Möchtest du uns noch was erzählen zur Designdirektive? Sonst würde ich jetzt mit den 5 schönen Fragen auf dich zukommen.
Jetzt nichts Spezielles. Ich glaube einfach nur, dass uns ganz wichtig ist, dass wir, wie gesagt, dieses Nachhaltigkeitsthema nicht machen, um in irgendeiner Weise so ein idealistisches Gedankengut den Leuten aufs Auge zu drücken, sondern im Endeffekt ist das so unser Zukunftslabor, um einfach zu zeigen, dass es heute wieder fancy sein darf. Und ich glaube, das ist das Wichtigste über uns als Designdirektive. Und ansonsten, glaube ich, bin ich einfach gespannt, wo das hingeht. So, und deswegen finde ich es total spannend, wenn wir uns in einem Jahr dann wieder sprechen und wir uns vielleicht diesen Podcast anhören, was wir vielleicht über Bord geworfen haben.
Wir machen zwischendurch nur einen im halben Jahr, ne? Okay. Da ich immer wieder dienstags morgens um 7 Uhr sende, ja? Okay. Ich habe auch Bedarf, ne?
Ja, perfekt.
Naja, aber vielleicht machen wir auch mal eine Sonderfolge an der Stelle, habe ich mir gerade so überlegt. Vielleicht laden wir noch jemand dazu ein, der auch irgendwo aus dem ganzen Nachhaltigkeitsstrom rauskommt, dass wir da mal wirklich
diskutieren.
Da machen wir mal so einen richtigen Circle hier auf. Ja? Das wär auch mal stark, ne?
Voll.
Ja, ich möchte nur sagen, Torben, wenn du das jetzt hörst, die 24 Stunden sind noch offen, ne? Also konzentrier dich. Ich habe schon mal den ersten Gast, der kann auf jeden Fall 2 Stunden solo erzählen. Ne?
Auf jeden Fall.
Dann steigen wir in dem Bereich mal ein bisschen ein. Ganz kurz, 5 schnelle Fragen, 5 schöne Fragen. Ja. Wie möchtest du es?
Schnelle, schöne. Das Schöne, ja. Besonders, also beides.
Bist du Fan von Cradle to Cradle?
Ja, schon.
Schwierig in der Umsetzung oder?
Das sind meiner Meinung nach immer so Thematiken, die nicht immer für jeden so einfach sind, ne? Also zum Beispiel Andre World, die haben sich darauf spezialisiert, die haben es halt sozusagen jetzt auch durchgespielt. Aber ich finde, man sollte nicht nur in dieser Box sein, so, und einfach versuchen, dass es so, ja, so gut es geht, machbar ist, klar, aber
ich sag mal, wenn jeder sein Bestes gibt, ne?
Eben.
Dann haben wir schon viel geschafft.
Ja. Eben, genau. Und deswegen ist uns einfach wichtig, nicht in diesen Extremen zu denken, nicht radikal zu sein, sondern einfach, das soll Spaß machen, noch immer. Ich meine, wir leben alle und irgendwann machen wir die Augen zu und sich dann nur gegen Fronten zu arbeiten, das macht ja auch keinen Sinn.
Ja. Jetzt, wo wir dann auch so umgeben sind von schönen Möbeln und Reuse-Geschichten, sag mal, dein Lieblingsmöbelstück of all times?
Of all times? Das ist eine gute Frage. Was ist mein Lieblingsmöbelstück? Habe ich gar nicht. Also so speziell. Also ich begeister mich an Massivholz. Aber finde auch so ein 60er Jahre Sideboard ganz gut. Kannst aber mittlerweile auch nicht mehr sehen. Was ist mein...
Was manche ein Stück zu Hause haben, hast du hier in 50-fache Ausführung quer durchs Lager.
Ja, aber so ein speziell Lieblingsmöbelstück, weil ich komme ja auch eigentlich ursprünglich gar nicht aus der Möbelbranche. Das ist so mein Instrument.
Wir haben davon. Du bist
Sport.
Dann sollte eigentlich die Frage sein, dein Lieblingssportler, ja, an der Stelle.
Mein Lieblingssportler?
Ja.
Früher immer Cristiano Ronaldo, ich weiß auch nicht warum, aber keine Ahnung.
Ja,
Cristiano Ronaldo. Auch so random auch. So
das, also das
schmieriger ist wirklich, Typ, ne? Aber
das ist wirklich.
Das war früher immer so mein absolutes Ding, so, dass ich so gut sein wollte wie er. Ich war besser, aber hab's dann doch nicht geschafft.
Du hattest einfach die falschen, das falsche Management und die Scouts
hat aber kein Glück.
Haben es einfach nicht bis Köln-Kalk geschafft. Nee,
Belgien, ich komme aus Belgien.
Ah, okay. Ja. Okay. Okay. Ja, in Belgien kannst du nicht schlecht essen.
Ja, auf jeden
Fall. Okay, kleine Reiseempfehlung. Belgien, wohin fahren?
Gent. Absolut Gent.
Gent, Charlotte de Witte. Ja, Hometown, ja.
Ja. Gent ist super geil, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Super liebe Leute und gutes Bier. Ja.
Ja. Mittelalterstadt.
Ja, also das schöne Brügge. Also Brügge ist ja so gefühlt noch schöner, aber sehr touristisch. Ich würde immer nach Gent eher fahren. Ist ein bisschen größer auch. War geil.
Du bist halt auch so ein Street-Kid, ne?
Ja, es geht.
Urban. Legend hier. Ja. Sitzt hier gerade vor mir.
Absolut. Ja. Absolut.
Okay. Kann man Küchen gut rückbauen und wieder einsetzen?
Ja, also wir verwenden es oft so, dass wir, wenn wir jetzt mal irgendwie gerade einen Kunden gehabt, der im Endeffekt eine neue Küche haben wollte, wo wir im Endeffekt nur die Fronten ausgetauscht haben. Und die ganzen Korben sind ja auch alles Standardmaße. Das kann man schon gut verwenden. Oft sind sie aber sehr schmandig, weil es eine Küche ist. Aber tatsächlich, besonders was so Korben angeht, kann man mit Küchen sehr gut zirkulär arbeiten.
Die Frage war jetzt etwas billo, aber die führte dazu, dass die nächste Frage kommt, weil das ist nämlich immer die letzte Frage und die geht um die Kulinarik. Ja. Beste Cevape-Laden in Köln.
Ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber da in der Lichtstraße, gegenüber von der Lichtstraße war ich ja schon mit dir.
Gegenüber von der Moschee.
In so einem Hinterhof gegenüber von der Moschee ist mit Abstand der beste Cevape-Laden. Grüße gehen raus. Den ich in Köln zumindest kenne. Vielleicht in der Kolbstraße oder so gibt es vielleicht noch was, aber da gehe ich gern hin.
Ja, den feiern wir jetzt einfach mal ab an der Stelle. Ja, ja. Ich denke, soweit so gut, das Buch klappen wir für heute zu. Bei Stuhlfrei nimm Platz. Heute war zu Gast Marc vom Berg. Hat der Gast wie immer das letzte Wort, Marc.
Danke für deinen Besuch und danke, dass du mich auf wilde Reisen mitnimmst. Ich bin gespannt, was die nächste Reise wird. Dadurch lerne ich immer coole Leute kennen.
An dieser Stelle, wir fliegen mal wieder nach Belgrad. In diesem Sinne, bleibt stabil, abonniert, lasst Sterne da. Was weiß ich, schmeißt die Glocke an, folgt mir auf allen Kanälen, folgt der Designdirektive.
Kommt vorbei, Köln-Ehrenfeld, Stolberger Straße 1.
Ja, immer, jederzeit hier Connection.
Voll.
In den Shownotes.
Ja.
In diesem Sinne.
Tschüss.